Liebe Zuhörer im Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Hier ist der Pfarrer Hans Spiegel aus Bischofshofen in Österreich. Ja, gestern habe ich einen Podcast gemacht und heute habe ich von einer genialen Hörerin aus Deutschland, die immer alle Punkte auf den Punkt bringen kann, die hat eine sprachliche Fähigkeit, das glaubst du gar nicht, mir eine E-Mail geschickt. Und ich lese Ihnen den zentralen Punkt draus vor. Wenn ich jetzt als Mutter bewusst ein behindertes Kind bekomme und dann den Arzt verklage, also damit dessen Versicherung mir einen bestimmten Betrag zukommen lassen muss, ist das dann völlig in Ordnung, weil ich ja so eine gute Mutter bin, die niemals abtreiben würde. Aber hinterher ist mir jedes Mittel recht, um das Geld zu bekommen? Fürs Kind. Dass der Arzt dann mit einer Schuld leben muss, selbst wenn er sich keiner Schuld bewusst ist, in Klammer von mir dazu gesetzt, oder auch gar keine hat, aber dazu verdonnert wird unter dem Motto, es zahlt ja eh nur die Versicherung? Ich will nicht mutmaßen und nicht Schuld herumverteilen, zumal ich ja gar nicht konkret weiß, um was es ging. Aber das ist so ein Gedankenkonstrukt, das ich mir als Bild gemacht habe. Ich darf dazu sagen, Sie haben es natürlich zu 100% getroffen. Ist das jetzt wirklich voll in Ordnung? Gut, jetzt lege ich mal ein bisschen theologisch los. Okay, weil das ist jetzt die theologische Frage schlechthin. Das ist jetzt die Frage des Christen. Und um es auf den Punkt zu bringen, in Wirklichkeit ist das diese Frage, ist das jetzt voll in Ordnung, die uns als Christen jeden Tag umtreibt. Weil herkommend von der Liebe Gottes wollen wir einfach handeln voll in Ordnung. Also das hat jetzt mit skrupulös noch nichts zu tun, sondern wir wollen einfach ordentlich handeln und stellen uns vor, das soll dann wirklich in Ordnung sein. Okay, jetzt, wie denkt ein evangelischer Theologe? Er denkt von der Bibel her. Und da gibt es jetzt zuerst einmal eine ganz, ganz wesentliche Geschichte, das ist der Begriff der Barmherzigkeit. Gott spricht durch den Mund des Propheten Hosea, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Das ist einer der wesentlichsten Sätze des ganzen Alten Testaments. Das ist die große, große Kritik, auch Kultkritik des Propheten Hosea, die er da hinausschleudert und als Sprecher an Gottes Stadt die Leute darauf aufmerksam macht, worum es in dem ganzen jüdisch-christlichen Komplex überhaupt einmal darum geht. Es geht darum um Barmherzigkeit und nicht Opfer. Und das ist ein erster Punkt. Jetzt muss ich bedenken, opfere ich vielleicht wen? Opfere ich vielleicht ein Kind? Gehe vielleicht hin und nehme dem Kind etwas weg, was ihm zustehen würde, nur damit ich besser dastehe? Sehen Sie schon, sind wir voll wirklich in der Tiefe, in der ethischen Tiefe einer christlichen, biblischen Diskussion drinnen. Aber halten wir mal fest, Gott spricht durch den Mund des Propheten Hosea, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Jetzt gibt's die zweite Geschichte, die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Die ersten gehen vorbei, weil sie gute religiöse Gründe haben. Sie halten sich an bestimmte Regeln. Erst der herabgewürdigte, uninteressante, gesellschaftlich deklassierte Samariter, der bleibt bei dem niedergeschlagenen Menschen stehen und hilft ihm. Deswegen ist es so toll, ne? Der barmherzige Samariter und so weiter und so fort. Dieses Gleichnis ist unglaublich böse, dass Jesus da sagt, es geht darum, dass alle religiösen Vorschriften ausgehebelt werden, um etwas ganz Bestimmtes zu erreichen, nämlich, dass dem Menschen Barmherzigkeit widerfährt. Also das sind jetzt mal so die Grundbestimmungen. Jetzt gehen wir weiter zu einem ganz berühmten Zeichenhandlung Jesu. Am Sabbat geht Jesu mit seinen Jüngern von einem Ort zum anderen, weiß man genau welchen zu welchen, ist ja wurscht, und dabei gehen sie offenkundig durch ein Weizenfeld hindurch. Und währenddem sie gehen, raufen sie Ehren aus, das heißt, du fährst einfach so wie mit einem Kamm, mit deinen Fingern durch den Weizen durch und ziehst die Kerneln oben. Also es ist offenkundig knapp vor der Reife und isst die, zerkaust es. Also Müsli halt, nicht? Aber halt ohne Getreidemühle, zerbeißt es und das darfst du. Das ist der sogenannte Mundraub. Jesus rechtfertigt den Mundraub, steht in der alten Lutherbibel drüber. Das ist eine der wenigen Handlungen Jesu, die eigentlich ins ganze Rechtssystem des Westens eingegangen sind. Der Mundraub ist erlaubt. Also wenn Sie einen Hunger haben und Sie gehen vorbei und reißen im Vorbeigehen einen Apfel vom Baum ab und essen den im Gehen, dann dürfen Sie das. Das hebt die Besitzrechte auf. Das ist im österreichischen Gesetzbuch so drinnen, das weiß ich noch. Deutschland mit Sicherheit auch, woanders war es, müsste man jetzt wieder an echten juristischen Spezialisten fragen. Der Mensch, der hungert, der vielleicht in der Gefahr ist zu verhungern, hat das Recht, im Gehen es sich zu nehmen. Du darfst witzigerweise nicht stehen bleiben. In dem Moment, wo du stehen bleibst und das an dich ziehst und raffst, in dem Moment stiehlst du. Aber wenn du gehst und das so nimmst, das ist von Jesus gerechtfertigt, das ist Teil zumindest des alten österreichischen ABGB. Dort haben wir von Jesus gelernt. Es gibt eine Not, es gibt ein Minimalrecht. Also das ist eh schon das Wenigste, du gehst durch ein Feld durch und gerade was dir in der Hand drinnen bleibt, das darfst du essen. Das ist ganz klar, es gibt so ein minimales Recht des Menschen. Und dieses minimale Recht des Menschen durchbricht das Besitzrecht des anderen. Jetzt mache ich ein ganz kompliziertes Beispiel. Nehmen wir an, der Jesus ist jetzt schon vorangegangen. Okay, der ist so irgendwo am Horizont und wir sind ein bisschen spät dran, vielleicht haben wir verschlafen, ah, wurscht. Wir gehen ihm nach. Wir schauen, dass wir ihn wieder einholen, kommen auch zu dem Weizenfeld und am Rand dieses Weizenfeldes sitzt jetzt einer, der ist gelähmt. Gut, damals Zeit Jesu, armer Hund, betelt. Sag, bitte rauf mir was aus. Was machen wir? Also an sich ist jetzt das Beispiel das von Jesus selbst, du selber musst durchgehen. Was machst du? Sagst du drauf, na bitteschön, nicht, na tu ich nicht, aus dem einfachen Grund, du musst da selber durchgehen, vielleicht nehme ich dir am Buckel, weiß nicht, wie schwer du bist, trag dich da durch und du kannst es dann tun. Was passiert, wenn der mit den Händen irgendwas hat und der kann das jetzt nicht ausreißen? Jetzt kommt der barmherzige Samariter hinein, dieses Urbild. Natürlich werden wir haben jetzt kein Geld, weil die ganzen Jünger Jesu haben alle überhaupt kein Geld gehabt, wir können ihm nichts so geben, werden wir für ihn durchgehen und raufen. Die Ehren ausraufen und ihm das geben zum Essen. Das ist klar. Okay, meine Lieben, wahres Christentum besteht darin, dass du herkommst von der Vergebung, von der unendlichen Liebe Gottes. Und jetzt gehst eine in diese Welt und dir passiert das dauernd. Diese Frage, ist das voll in Ordnung? Und du antwortest immer drauf, na. Und dann antwortest du noch mit einem zweiten Satz Jesu. Und der ist ganz, ganz, ganz wichtig. Jetzt löst euch von dem ersten Beispiel dieser Schadenersatzklage. Bleibt bei euch, meine lieben Zuhörer. Jesus Christus spricht, seid sanft wie die Tauben und klug wie die Schlangen. Das heißt auf gut Deutsch, diese Welt ist verfilzt von einer unendlichen Habgier. Die Leute werden fertig gemacht, werden ausgebeutet. Es gibt Arschlöcher in dieser Welt, das kann man sich nicht vorstellen. Da werden Finanzkonstrukte jetzt ganz praktisch gemacht, wo dann die Kleinen auf der Strecke bleiben. Nicht die Großen überleben, weil die können dann schreien, wow, wir brauchen ein paar Milliarden Euro oder Dollar Staatshilfe, dann gibt's die aus dem einfachen Grund, weil sonst ist alles hin. Das heißt, denen passiert eh nichts. Auf der Strecke bleiben die Kleinen. Das ist diese Welt. Und jetzt müssen wir schauen, wie wir in dieser Welt zurechtkommen. Und da gibt's jetzt eine ganz wichtige Geschichte. Ja, wir haben Minimalrechte. Und für diese Minimalrechte sind so wichtig, dass sie die Besitzrechte von wem anderen durchbrechen. Ganz einfach und ganz klar. Uns geht's im Allgemeinen gut, sagen wir uns ehrlich. Ne? Wir haben was zum Essen, sitzen in einer Wohnung drin, wir haben zum Heizen, da draußen hat es jetzt unter 0 Grad, ist alles zugeschneit im Bischofshofen, bin ich froh. Wenn ich jetzt dann noch schnell rausgehe, gehen wir schnell noch was zum Essen zu kaufen, bevor wieder die Schüler kommen, da ziehe ich mir einen warmen Mantel an. Mir geht so irrsinnig schweinegut im Vergleich zum Rest der Welt, das kann man sich nicht vorstellen. Wir sind Gott sei Dank selten in dieser Situation, aber wir kommen immer wieder hinein. Wir kommen immer wieder in die tiefste ethische Frage hinein und dort schlägt das Christentum in der Welt auf, wenn die Antwort auf die Frage, ist das voll in Ordnung, schlicht und ergreifend lauten muss, nein. weil ich lebe auch in dieser Welt. Ich lebe in dieser Welt, die wirklich gebrochen ist, wo Leute ausgebeutet werden bis zum Letzten und Groti, sprich Behinderte, die sie eh nicht wehren können, das sind ja die billigsten Opfer, oder die Alten oder sonst wer, nicht? Also der sich nicht selber wehren kann, der zahlt ja in unserer Gesellschaft wieder drauf, die ist ja unglaublich brutal und kapitalistisch und ausbeuterisch geworden. Und dann ist die Frage in dieser Gesellschaft, wie tue ich dann? Wie bin ich sanft wie eine Taube auf der einen Seite und klug oder vielleicht sogar bissig wie ein Schlangen auf der anderen Seite? Wann und wo? Das heißt, eine optimale Lösung gibt es nicht. Die gibt's nicht, meine Lieben. Ich muss aber in dieser Welt trotzdem mit ihr als Christ zurechtkommen. Die andere Alternative ist ganz einfach, ich gehe halt in die Wüste, nicht, und gehe dort ins Kloster oder gründe dort ein Kloster. Das hat was, nicht, da drehen sie dann irgendwelche Dokumentarfilme über mich, nachdem ich tot bin, wie schön die Landschaft dort ist und wie toll ich dort dem lieben Gott begegnet bin und so weiter und so fort. Kann man machen. Also keine Kritik dran, wenn's zu wem passt. Zu mir passt's nicht, okay? Es ist auch die ganze evangelische Konfession ist eine, die immer darauf Wert legt, in der Welt, ganz klar in der Welt. Und da gibt es diese höchste Herausforderung des Christen dann, des evangelischen Christen, wenn du erkennst, es ist nicht voll in Ordnung. Ich tue aus Barmherzigkeit heraus das am wenigsten Schlechte. Und ich versündige mich dabei. Trotzdem glaube ich in diesem Moment wirklich an Vergebung. Aus Barmherzigkeit, nicht damit ich etwas habe, sondern damit der Nächste etwas hat. Und dort komme ich in ethische Konflikte hinein, die werden so lange bleiben, bis ich ins Reich Gottes hinein gehoben und verwandelt werde. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt bei der ganzen Geschichte. Ich brauche wieder mal Bruder und Schwester. Ich brauche die Gemeinde. Was unser wirkliches Problem ist heutzutage, ist einfach die Tatsache, dass die Leute sowas von vereinzelt sind, vereinsamt, mehr als vereinsamt, vereinzelt. Dass sie natürlich Blödsinn bauen, dass sie in unfassbare Überforderungen hineinkommen, dass sie ihre Burnouts, Zusammenbrüche und so weiter und so fort kriegen, das ist eh alles klar, mein Lieber. Hören Sie mal zu, so ist es einfach. Wir müssen endlich wieder gut wienerisch lernen, uns auf ein Barkel zu hauen. Sprich, wirklich wieder diese Gemeinde, Gemeinschaft zu bilden, wo alle zusammenhalten, wo die Leute miteinander sind. Und zwar durchaus, indem die Fetzen fliegen und gestritten wird und so weiter und so fort. Aber mit Bruder und Schwester im Namen Jesu Christi unterwegs sein. Diese Welt, und das ist vollkommen klar, wird den, der es versucht, einzeln anzugehen, schlicht und ergreifend auflösen. Die frisst den doch zum Gabelfrühstück. Miteinander. In der gegenseitigen, im gegenseitigen Stützen kommen wir mit dieser Welt aus, respektive bauen vielleicht sogar wieder die echte Gemeinde Gottes, die sich ein Stückchen rausziehen kann aus den Regeln dieser Welt. Weil der Punkt folgender ist, das sage ich mal ganz ehrlich, unser Christentum ist so irrsinnig schwach geworden im ganzen Westen, dass die Gegenwelt, die christliche Gegenwelt zur echten Welt zerbrochen ist. Unsere Diakonie, unsere Spitäler, unsere Gemeinden, ja, wir stecken voll drinnen in diesem ganzen Finanzchaos, Blödsinn. Heute habe ich irgendwas gelesen von der oldenburgischen Kirche, gar nicht gewusst, dass sowas gibt, die da mit Lehman Brothers und so weiter und so fort, glaube ich, 6% von ihrem Vermögen verloren haben, weil sie das Beste wollten. Na schau, das ist das Beispiel. Wir haben keine Gegenwelt mehr. Wir jappeln verzweifelt dieser Welt in ihrer ganzen Geldgeilheit nach. Wir können nicht hingehen und sagen, wir verlangen jetzt von allen das superchristliche Verhalten, wie der Mönch in der Wüste, wenn wir gleichzeitig so schwächlich geworden sind, dass wir zum Beispiel behinderten Familien nicht mehr die Gegenwelt bieten. Der Punkt ist ja ganz einfacher. Unsere Gemeinden sind so schwach geworden. Einen winzigsten Kontaktpunkt haben wir noch. Hier und da geht wer in die Kirchen. Der Gemeindebrief kommt heute. Ein Podcast wird gemacht. Wo? Wo ist die echte Gemeinde? Wo ist die echte Gemeinschaft? Wo sind die, die sich wirklich gegenseitig stützen, die sich in der Kirche treffen und wo die Kirche dann dieser Multifunktionsraum ist, wo dann auch die Behinderten drin sind und die Kranken drin sind, wo wir einander wirklich gut tun und unsere Barmherzigkeit wirklich leben. Hin, kaputt, zerbrochen. Und in dieser Welt und vor allen Dingen in dieser so schwächlichen christlichen Situation, da ist nichts mehr voll in Ordnung. Da kommt dann dieses, seid sanft wie die Tauben, in Klammern vielleicht zum eigenen Kind, und klug wie die Schlangen dem Gesundheitssystem gegenüber. Es wird nichts voll in Ordnung sein, bis wir mit Gottes Hilfe wieder Gemeinden bauen, wo solche Extremaktionen nicht notwendig sind. Ja, meine Lieben, das sind meine Gedanken und ich wünsche uns allen, also da nehme ich mir jetzt ganz, ganz, ganz intensiv mit hinein, der Herr möge uns allen so eine große Gnade erweisen, dass wir niemals in den Zwang kommen, diese ethischen Seiltänze von der einen Seite zur anderen Seite schwanken, in den einen Abgrund versinken, vom anderen schon angezogen werdend leben müssen. Der Herr, gib uns ein Leben, wo wir solche Entscheidungen nie fällen müssen. Und dann sind wir die glücklichsten Menschen. Und das wünsche ich uns allen von Herzen.